Wir haben heute das Thema die unerwartete Annäherung. Und wir lernen im 7. Kapitel von Markus, in dem wir uns noch bewegen, wie wir uns Jesus in unserer Not nähern können und auch wie Jesus sich uns nähert. Beides, diese beiden Bewegungen zu Jesus hin und Jesus zu uns, finden wir in dem 7. Kapitel und die sind teilweise recht unerwartet und sehr überraschend und geben uns gute Lektionen für unser Glaubensleben an die Hand. Ich möchte die Verse 24 bis 30 lesen. Markus 7, Vers 24 bis 30. Von dort aber brach Jesus auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfuhr. Und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr: Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete und spricht zu ihm: Ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Wir lesen in Vers 24, dass Jesus von dort, wo er gerade war, aufbricht und in ein Gebiet von Tyrus geht. Jesus hatte gerade mit den Juden, mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten einen starken Disput. Was bedeutet es, heilig zu sein? Was bedeutet es, unheilig zu sein? Und auf einmal, in dieser Phase, steht Jesus auf, fast demonstrativ, und verlässt diese Gegend und geht nördlich in das heidnische Gebiet, in das per Definition eigentlich gottlose Gebiet. Er geht aus den Landesgrenzen sozusagen hinaus und begibt sich in ein Gebiet, wo vorrangig Heiden leben. Menschen, die Gott nicht kennen. Menschen, die das Gesetz von Mose nicht haben. Die sich nicht danach richten. Und auf einmal steht er auf und ist weg. Und man fragt sich, was soll das? Seine Bewegung ist völlig unverständlich, wenn man sich vorstellt, was er gleich zu der Frau der Heiden sagen möchte. Er sagt, zuerst sollen die Kinder, also das Volk Gottes Israel, soll erstmal versorgt werden. Aber Jesus, warum bist du dann hier? Versteht ihr? Also er läuft gerade von den Kindern von Israel, von Israel weg, geht in ein heidnisches Gebiet und kommt dort in ein Gespräch mit einer Heidin und er sagt ihr: Moment mal, lass zuerst mal Versorgung, dass die Kinder, also damit meint er Israel, versorgt wird. Sollten diese Kinder Israel nicht Vorrang haben, warum bist du dann hier? Was soll deine Bewegung? Warum gehst du so demonstrativ weg? Wir haben gesehen, dass die Juden, wenn sie mit Jesus in Kontakt waren, eine starke Erwartungshaltung hatten, wie er sein soll. Und Jesus konnte und wollte die Erwartungshaltung von Menschen nicht erfüllen. Er konnte es nicht und er wollte es auch nicht. Und der Weggang von Jesus von dem jüdischen Gebiet in ein heidnisches Gebiet zeigt uns, wie unerwünscht Jesus eigentlich für die Menschen, für die Juden damals war. Dass er ihnen ein Dorn im Auge war. Dass er auf eine Art und Weise Gott präsentiert hat, von Gott gesprochen hat, was ihnen selber nicht gefallen hat. Und man kann in diesen Worten irgendwie sehen, als wenn Jesus weggedrängt wird. Du hast keinen Platz bei uns, weg mit dir. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, die Juden haben gesagt, warum waschen sich deine Jünger nicht, bevor sie essen? Also warum machen sie nicht diese ganzen Reinheitsvorschriften, um rein zu sein? Ihr seid doch unrein, wenn ihr so das handhabt. Weg mit dir, Unreiner. Wir drängen dich weg mit unseren menschlichen Satzungen und Geboten. Und wir sehen hier etwas, was schon allein in dieser Bewegung ein Vorschatten ist auf das, was Jesus blühen wird, dass er hinausgestoßen wird als derjenige, der als unrein gilt. Und wir lesen von Jesus im Hebräerbrief, dass er außerhalb der Stadtmauern hingerichtet wurde. In dieser Zeit, als Jesus hingerichtet wurde, musste der Platz in Jerusalem, musste rein sein. Und Jesus musste außerhalb der Tore leiden für unsere Schuld. Weg mit dir, du Unreiner. Versteht ihr, diese Bewegung ist schon ein Vorschatten auf das, was Jesus im Markus-Evangelium ganz zum Schluss erfahren wird. Interessanterweise spricht Jesus im Matthäus-Evangelium Kapitel 21 davon, von einem Gleichnis, von einem Weingarten und so weiter und so fort. Und er spricht davon, dass die Menschen ihn, den Sohn Gottes, nehmen werden und aus dem Weinberg hinausstoßen werden und ihn dorthin richten werden und töten werden. Es ist eine sehr, sehr interessante Bewegung, dass Jesus, obwohl er sagt, hey, die Kinder, Israel soll versorgt werden, aber seine Bewegung ist weg von ihnen, als wenn er keinen Platz hätte bei ihnen. Ihr kennt diese schöne romantische Weihnachtsgeschichte. Jesus hat keinen Platz gefunden und so weiter. Wir schmücken das immer ganz nett aus und irgendwann liegt er in einer schönen Krippe. Alles ist nett und strahlend. Jesus hatte von Anfang an bis zum Ende keinen Platz in den Herzen der Menschen. Das war die Grundbeschaffenheit, wie Menschen Jesus begegnet sind. Ablehnung. Das ist das, was Jesus erfahren hat. Und die größte Ablehnung der Menschen hat er am Kreuz erfahren. Aber das war kein Unfall. Er hat diese Ablehnung auf sich genommen, um uns in eine versöhnte Beziehung mit Gott zu bringen, um unsere Schuld zu tragen, damit, wenn wir an ihn glauben, wirklich Frieden finden können. Also Jesus offenbarte gerade, als er mit den Juden diskutiert hatte, offenbarte er ihnen, Leute, eure Reinheitsgebote, wenn ihr eure Hände wascht, denkt ihr, ihr seid irgendwas Besonderes, Frommes und Heiliges und Reines. Vergisst es alles. Eure Herzen sind dreckig, eure Herzen sind unrein. Von hier, aus der Härte eures Herzens, kommen die ganzen bösen Gedanken und verunreinigen euch und alle anderen. Das Problem ist in euch, nicht außerhalb von euch. Und indem er das sagt und sich zurückzieht von den Juden, ist wirklich eine demütigende Dynamik für die gläubige, fromme Welt in dieser Zeit. Es ist ein Schlag ins Gesicht, wie Jesus ihnen den Rücken kehrt, indem er ihnen ihre harten Herzen offenbart und auf einmal zu den Heiden geht. Und es ist so, als wenn Jesus auf der Flucht ist, als wenn Jesus Abstand von den Frommen nimmt. Abstand von diesen Religiösen. Aber der Weg in das heidnische Gebiet ist auch eine Klarstellung von Seiten Jesu. Die Juden haben sich besonders durch scheinheilige Rituale von den Heiden abgrenzen wollen. Wir sind was Besonderes. Die Heiden, die Gottlosen, die machen es sich alles so fromm und heilig, so wie wir das uns vorstellen. Und Jesus zeigt mit dieser Bewegung, ich gehe zu diesen Menschen, die so vermeintlich unrein sind in euren Augen, und ich zeige euch, dass diese unreinen Heiden, dass ich ihnen einen Platz im Königreich Gottes geben werde. Das, was für euch so unmöglich ist, das, was für euch so unerhört und unvorstellbar ist, ich toppe das noch einmal. Merkt ihr, wie egal Jesus ist, was wir über ihn denken? Merkt ihr, wie egal Jesus unsere Standards sind zwischen rein und unrein? Ist ihm völlig egal. Er richtet sich nicht nach unseren Maßstäben. Er zeigt uns, dort, wo du denkst, diese Person hat keinen Platz im Reich Gottes, weil du denkst, sie ist zu weit weg von Gott. Ich zeigte, gerade diese Person hole ich zu mir. Und nicht diejenigen, die meinen, ich bin gerecht, selbst gerecht. Und deswegen muss mich Gott lieb haben. Wer mit so einer Herzenshaltung Gott begegnet, wird keinen Raum bei Gott finden. Er ist derjenige, der merkt, ich brauche Hilfe, ich brauche Reinigung. Das Problem ist nicht außerhalb, das Problem ist in mir. Ich selber bin, so wie ich beschaffen bin, bin ich unfähig, Gott zu gefallen. Ich brauche Hilfe. Für die ist Jesus gekommen, die das erkennen. Das ist interessant, wenn du die Predigtreihe verfolgst, dann siehst du in den Kapiteln, ich habe das immer wieder erwähnt, dass es dieses Draußen- und Drinnen-Thema gibt. Er spricht über seine Familie. Wer ist meine Familie? Wer ist drinnen? Und wer ist außerhalb meiner Familie? Und stellt da ganz neue Beziehungsstrukturen her. Und sagt, die mein Wort hören und es befolgen, die sind meine Familie. Und nicht die, die biologisch irgendwie meinen, zu mir zu gehören. Wer ist im Jüngerkreis? Wer ist dabei? Wer steht außerhalb? Wer bekommt Insider-News von Jesus zu hören, weil er bei Jesus ist? Oder wer steht außerhalb? Und es bleibt alles nur eine Frage, was dieser Jesus möchte. Und das ist interessant. Jesus bringt selber dieses Thema draußen und drin neu aufs Parkett, indem er sagt, ich gehe raus und hole rein. Es ist eine starke Dynamik, die allein, wir sind immer noch bei Vers 24, allein in Vers 24 von Markus dargelegt wird. Es ist so spannend, welche Tiefe der Geist Gottes in die Texte hineinlegt, dass wir die Motive und das Herz Gottes erkennen können in so wenigen Worten. In Vers 24, Jesus hat noch kein Wort gesagt. Jesus hat nur sich bewegt. Und wir erkennen hier eine sehr, sehr tiefe geistliche Dynamik. Markus, das Buch Markus, also es gibt 4 Evangelien. Und jedes Evangelium hat seine eigenen Adressaten mit ihren eigenen Schwerpunkten. Und Markus ist ein Evangelium, was an die Christen in Rom geschrieben wurde. Vorwiegend Heidenchristen. Deswegen ist es jetzt nicht zufällig, dass jetzt hier 2 Geschichten, einmal von der Frau, die wir hier lesen, von der heidnischen Frau und auch gleich von dem heidnischen Taubstumm, wenn wir genug Zeit haben, wenn wir noch dahin kommen, ist kein Zufall, dass Markus diese 2 Geschichten jetzt gebündelt erzählt. Das macht sonst kein Evangelist, der 4. Es ist allein Markus, der das macht, und das aus guten Gründen. Er möchte den er da schreibt, den Heidenchristen in Rom, die das Evangelium von Jesus lesen, die sollen erkennen, hey, ihr seid kein Unfall im Plan Gottes. Gott hat euch auf dem Schirm. Es ist nicht zufällig, dass ihr zu Jesus gehört, sondern Jesu Herz wendet sich zu euch und er macht die Tore auf und nimmt euch hinein in das Königreich Gottes. Ihr habt einen guten Platz bei ihm. Also aus diesem Vers lernen wir aus meiner Sicht 3 Lektionen. Das erste, und dann gehen wir weiter. Das erste, wir sollten Jesus keinen Anlass geben, Abstand von uns zu suchen. Jesus sollte keinen Grund finden, dass er sagt, mit dem Verein lasse ich es besser sein. Das zweite, wir sind dazu berufen. Und Jesus zeichnet hier schon den Weg des Christentums vor. Wir sind dazu berufen, allen das Evangelium von der Liebe Jesu Christi am Kreuz zu predigen. Allen. Nicht nur denen, wo wir meinen, die passen in so einen heiligen Rahmen, wie wir ihn jetzt hier vorfinden. Und Jesus beweist, egal wie unrein du dir selber vorkommst oder wie unrein dich andere sehen, Jesus hat die Macht, dir einen Platz in seinem Reich zu verschaffen. Vers 25 und 26. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syro, das ist ein sehr schweres Wort, Phönizierin von Geburt. Und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Es ist sehr interessant, wenn du diese 2 Verse siehst, dass der Vers 26, den wir hier sehen, eigentlich eine unnötige Wiederholung ist. Wir finden in Vers 26 nicht viele wichtige Informationen, die uns weiter in der Geschichte bringen. Ihr müsst bedenken, Markus ist ein sehr, sehr kurzes Evangelium, das kürzeste von allen. Und wir haben schon gesehen, dass er ein sehr, sehr schnelles Erzähltempo hat. So gleich und sofort und als dann und sehr, sehr schnell in Bewegung ist, um endlich zum Kreuz zu kommen und zur Auferstehung von Jesus Christus. Ein sehr, sehr schnelles Evangelium und auf einmal in 26, Full Stop. Und dann dreht er noch einmal eine Schleife über diese Frau und dreht noch mal tiefer rein. Und eigentlich ist es unnötig, aber es ist wichtig, um zu verstehen, dass die Voraussetzungen für eine segensreiche Begegnung gleich mit Jesus für die Frau gegen Null ging. Ihre Voraussetzung zu ihrer Zeit an ihrem Ort war erdenklich schlecht. Und deswegen führt Markus das alles auf und sagt nicht einfach, ja, weißt du, die ist Syrophönizierin, weil sie jetzt dort lebt, sondern sie ist von Geburt dort. Hier gibt es Festlegungen von Geburt her, die sie nicht ändern kann. Aber in ihrer kulturellen Zeit war das sehr, sehr schwierig in ihrer Verfassung. Denn sie war eine Frau. Jesus war ein Mann. Jetzt sagt ihr, wow, was für eine Erkenntnis. Zu der Zeit schwierig, dass eine Frau einfach so auf einem Mann auf der öffentlichen Straße, oder es ist nicht in der öffentlichen Straße, es ist in einem Haus, aber dennoch einfach irgendwo einbricht und sagt, Aufmerksamkeit hier. Ich bin jetzt das Zentrum des Geschehens. Ich. Nicht gut. Mm-mm. Mach das nicht, wenn du in die Vergangenheit reist und Jesus begegnen willst als Frau. Eigentlich nicht gut. Frau, Mann. Sie, Heiden, er, Jude. Nicht gut. Sie ist unrein und Jesus ist ein Rabbi. Er ist nicht nur ein Mann, er ist ein Gelehrter. Sie hat Kontakt mit dem Dämonischen. Das ist das, was sie zu bieten hat. Dämonische Kräfte in meiner Familie. Und im Matthäus-Evangelium wird das auch, diese Geschichte geschildert. Dort kommt sie zu ihm und sagt zu ihm, Herr, Sohn Davids. Es ist ein krasser messianischer Titel. Dämonische Auswirkung bei ihr und Gottes Herrlichkeit auf der anderen Seite. Sie kommt ganz alleine. Sie steht völlig alleine vor Jesus. Und Jesus ist nicht alleine. Jesus hat seine 12 Jünger, seine 12 Bodyguards bei sich. Und im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, lesen wir in Vers 23, und seine Jünger traten hinzu und baten Jesus und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Müsst ihr euch mal vorstellen, in welcher Situation sich Frau, Heiden, unrein, dämonische Einflüsse, ganz allein und dann noch die Jünger Jesu gegen sie gerichtet und sagen, weg mit ihr. Die nervt. Raus. Und Markus präsentiert uns das alles wie auf deinem Tablett. Merkst du, welche Diskrepanz hier vorherrscht? Dass es eigentlich gesellschaftlich, kulturell eine Unmöglichkeit ist. Auch religiös eine Unmöglichkeit ist. Was jetzt hier zusammenkommen soll, das geht nicht. Das geht nicht. Aber Markus streut da noch ein bisschen Pfeffer rein, indem er sagt, in Vers 25, als die Frau zu ihm kam, fiel sie zu seinen Füßen nieder. So, jetzt an die Bibelcracks eine Frage. Wer im Markus-Evangelium hatte sich zuletzt vor die Füße Jesu geworfen? Nee. Wer? Nee. Wir haben zu wenig Bibelcracks hier. Nee. Ich helfe euch. Ich habe mich vorbereitet. Ganz ehrlich, ich hätte es jetzt auch, glaube ich, ad hoc so nicht sagen können, ja? Also ich bin vielleicht auch kein Bibelcrack. Nee. Nee, nicht in der Dynamik. Die blutflüssige Frau hatte ihn angefasst und so weiter. Vielleicht war sie da so irgendwie, aber nicht in dieser Bewegung, Jesus, ich werfe mich dir zu Füßen. Ich werfe mich dir zu Füßen, richtig? Mich. Mir, mich, dir, dich ist schwierig bei mir. Genau. Nee. Kapitel 5 sehen wir, dass ein sogenannter Jairus sich zu Jesus, also er läuft zu Jesus und wirft sich vor die Füße Jesu. So ein bisschen Deutschunterricht jetzt hier auch noch. Warum macht das Markus? Er könnte das auch rauslassen. Er zeigt, so abwegig das alles ist, aber sie bringt etwas mit, was wir im Markus-Evangelium nur von einer Person gesehen haben. Und zwar, er war ein Mann, er war Synagogenvorsteher, also ein jüdisch-religiös gebildeter und angesehener Mann, und seine Tochter lag im Sterben. Also, mehr Kontrast und gleichzeitig Parallele kann man gar nicht malen. Und er bringt sie hier, er bringt sie durch diese Aussage auf Augenhöhe, wenn es um Jesus geht, wenn wir Jesus begegnen wollen, auf Augenhöhe mit einem Jairus, einem Mann, ein Synagogen, also so eine Art Gemeindeleiter, ja. Gemeindeleiter, der auch eine Tochter hatte, die sterbenskrank war. Dort war es Krankheit, hier sind es satanische Mächte. Was zeigt er damit? Wenn wir zu Jesus kommen, dann kommt es darauf an, dass wir erkennen, wir sind bedürftig. Nicht, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin rein oder unrein, ich bin jüdisch oder heidnisch, sondern bin ich bedürftig? Erkenne ich, dass ich bedürftig bin? Das ist die einzige Voraussetzung, um Jesus zu begegnen. Ich habe eine Frage an dich. Du bist ja nicht ohne Grund hier. Gut, einige wurden vielleicht gezwungen von ihren Frauen oder machen das, weil es Gewohnheit ist. Aber ich würde sagen, ein großer Teil hat einen Grund, warum er kommt oder sie kommt. Und irgendwie haben wir wenigstens, wenn du noch nicht Jesus kennengelernt hast, wenigstens haben wir eine Idee, dass es da irgendwas geben kann. Dass es einen Gott gibt. Und wenn du dich danach sehnst, nach einer übernatürlichen Erfahrung mit Jesus Christus, gibt es diese eine Voraussetzung. Erkennst du, dass du bedürftig bist. Dass nichts anderes im Leben dir das geben kann, was Jesus dir geben kann. Solange du zu diesem Punkt noch nicht gekommen bist und an deinen Götzen in deinem Leben und auch ich in meinem Leben festhalte, werden wir nicht in die lebendige Beziehung mit Jesus Christus kommen. Wir müssen an den Punkt kommen, wo alles andere in unserem Leben fällt. Dass wir allein Jesus sehen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Und wenn wir uns weigern, an diesen Punkt zu kommen, werden wir nicht in die persönliche Beziehung und Begegnung mit Jesus kommen. Aber wenn du hier bist und sagst, ja, ich bin bedürftig, ich habe nicht die identische Situation wie diese Frau, das wünsche ich auch niemanden. Und wenn du erkennst, da ist eine tiefe Not in mir, bist du genau richtig bei Jesus, und das ist die beste Voraussetzung, eine starke Begegnung mit Jesus zu haben, in dass er dich beschenkt. Was tut sie? Es heißt hier in Vers 26, heißt es, und sie bat ihn. Was Markus hier beschreibt im Griechischen, ist eine anhaltende Bitte. Ist nicht ein kurzes Bitte könntest du, sondern man könnte auch übersetzen, und sie bittete und bittete ihn. Also fortwährend, die ganze Zeit, permanent. Deswegen hatten auch die Jünger keinen Bock mehr auf sie. Es war eine anhaltende Art, wie sie vor Jesus gekommen ist. Und trotz dieser Widerstände, der kulturellen, der gesellschaftlichen, der religiösen und auch der Jünger, trotz dieser Widerstände bleibt diese Frau hartnäckig ohne Ende, wo viele vielleicht schon gesagt hätten, ich gebe es auf, ich traue mich nicht, ich lasse das sein. Und man kann sich fragen, wie kann jemand so hartnäckig sein? Also, wie kann sie mit so einer Art und Weise auf Jesus zustürmen und um Gebetserhörung bitten? Man könnte vielleicht sagen, okay, sie war vielleicht eine extrovertierte Person. Oder sie war eine mutige Person. Ich glaube, das ist alles völlig egal, welchen Charakter sie hat, welche innere Struktur, DNA sie hat, welche Erziehung sie hat. Es gibt aus meiner Sicht zwei Dinge. Das erste ist, diese Frau ist eine Mutter. Die Frauen steigen hier schon voll ein. Yeah. Mütter können so sein. Es ist nicht ohne Grund, dass uns das hier so auch so präsentiert wird. Sie ist Mutter. Ein Kommentator hat zu diesem Text gesagt, es gibt Feiglinge, es gibt normale Menschen, es gibt Helden und es gibt Eltern. Und Eltern können, wenn sie in eine Not kommen oder wenn ihre Kinder eher in eine Not kommen, dann wissen sie, was zu tun ist. Und da kommt es nicht darauf an, wie wir unterwegs sind. Und ich möchte gerade den Eltern an dieser Stelle sagen, es gibt keine größere Aufgabe für Eltern, als ihre Kinder in eine Begegnung mit Jesus zu bringen, als ihre Kinder in den Segensbereich Jesu zu bringen. Das ist für Eltern die vornehmste und größte Aufgabe, die wir hier sehen, dass diese Frau das nicht kalt lässt, sondern sie eintritt und sagt, ich will, dass mein Kind in den Segensraum Jesu kommt. Das ist unsere größte Aufgabe. Lasst uns sie nicht zur Seite schieben. Und wenn ihr merkt, eure Kinder kommen in den Segensraum Gottes, dann freut euch, unterstützt eure Kinder, segnet eure Kinder. Es ist das größte Geschenk, was man haben kann. Und dort, wo es noch nicht so ist, bitten und bitten und bitten und bitten, bis etwas passiert. Nicht vorher aufhören. Seid ermutigt durch diese unreine, im Satansbereich stehende Frau, die nichts vorzuweisen hat. Markus präsentiert sie uns als ein Vorbild im Glauben und sagt, lernt, Gemeinde. Ihr habt gerade gesehen, von den Pharisäern und Schriftgelehrten könnt ihr nichts lernen. Lernt von der, wo alle sagen, die ist zu nichts nutze. Von ihr sollt ihr lernen für euren Glauben. Lasst uns ermutigt sein von dieser Frau. So, das ist das Erste, sie ist Mutter. Und das Zweite ist, das habe ich jetzt schon häufiger gesagt, sie ist bedürftig. Sie ist eine bedürftige Mutter. Und ich möchte sagen, es ist manchmal notwendig, dass wir auf unsere Knie fallen, vor die Füße Jesu kommen. Tu das nicht als religiösen Fanatismus ab. Wenn dich etwas in die Knie zwingt, dann sei so aufrichtig und authentisch. Aufrichtig ist vielleicht hier das falsche Wort. Sei hier so niedergebeugt. So wie diese Frau auch ist. Vers 27. Und Jesus spricht zu ihr. Lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Toll. In Matthäus Evangelium Kapitel 15 heißt es in Vers 23, als sie ihm sagte, dass er jetzt was tun soll für seine Tochter, heißt es, Jesus aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und erst später beschreibt Matthäus, dass er das dann antwortet, was er hier antwortet. Also Matthäus hat noch ein paar mehr Details an dieser Stelle. Das ist eine Packung, die musst du erst mal schlucken, wenn du diesen Text liest. Da ist eine Frau, die alles hingibt. Und irgendwie so vorbildlich in ihrer Rolle aufgezeigt wird von Markus. Und dann kommt so eine Antwort von Jesus. Erst einmal antwortet er ihr kein Wort. Ganz ehrlich. Das ist hart. Das ist hart. Wir lesen das schnell und kommen dann schnell zu diesem Punkt. So, und ja, Jesus hat ihr gesagt, schöner Glaube und so weiter. Aber wisst ihr, wenn wir in der Not sind, ihr kennt das sicherlich, dann können Sekunden gefühlt Stunden sein. Und dann kann eine schwere Antwort eines Mitmenschen gefühlt ein ganzer schwerer Vortrag sein. Ich hoffe, dieser Vortrag gerade ist ja nicht so schwer. Aber bevor wir uns auf Jesu Antwort einlassen in der Schwierigkeit, lasst mich das sagen. Und das vergessen wir in unserem Breitengraden ganz oft und vor allem in unseren Gemeinden aus folgendem Grund, weil wir keine Judenchristen in unseren Gemeinden haben. Gott sei es geklagt, dass die Juden in Deutschland, in unserem Landkreis, nicht in christlichen Gemeinden vertreten sind. Denn Jesus musste vorrangig in Israel wirken. Der Wert des Volkes Israel, bitte schaltet nicht ab, nur weil ihr jetzt dort nicht lebt und kein Jude seid. Der Wert Israels ist in der ganzen Geschichte Gottes mit der Menschheit eine einmalige Geschichte. Dieser Nation hat Gott seine ersten Versprechen gegeben. Und er hat sich ihnen auf eine einzigartige Weise gezeigt. Vieles, was wir von Gott wissen, wissen wir, weil er sich diesem Volk so gezeigt hat, wie er es getan hat. Und Jesus ist nun endlich die Erfüllung der lang ersehnten Versprechung und Verheißung, worauf die Juden gewartet haben. Und alles, was jüdische Könige, Priester und Propheten erwartet haben, wurde jetzt in Jesus Realität. Jesu Auftrag war, zuerst zu den Juden zu gehen, dieses sehr, sehr privilegierte Volk. Wie du das findest, ist erstmal wurscht. Das war der Auftrag von Jesus, dieses Volk zu segnen und mit seiner Präsenz zu segnen. Und das Königreich Gottes ist dort angebrochen. Jesus musste zuerst zu ihnen gehen. So, mit diesem ganzen theologischen Mindsetting im Hintergrund kommen wir dann zu dieser Aussage: Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden vorzuwerfen. Meine Frage: Was empfindet ihr bei dem Wort Hund? Also, wenn Jesus euch das sagen würde, so das Brot, interessant, ist nämlich beachtet für die Bibelcracks. Wir befinden uns in dieser Geschichte zwischen zwei wundersamen Brotvermehrungen. 5000 und 4000 Personen werden gesättigt. Wir kommen noch zu der zweiten Passage. Wir befinden uns genau sozusagen im Zentrum zwischen diesen Geschichten, wo Jesus Brot vermehrt und zeigen möchte, Leute, ich bin das Brot des Lebens. Ich kann euch versorgen, mehr als euren Bauch. Ich kann euch das geben, was euer Herz braucht. Und genau in dieser Mitte finden wir diese Aussage, das Brot sollte man doch nicht den Hunden dann geben. Was würdet ihr dabei empfinden? Nix. Ihr, bitte. Abwertend, da hinten war was? Noch einmal bitte laut. Erniedrigend. Was noch? Aha. Schockierend. Beleidigt. Ja, das ist gut. Also, ich meine, dieses Wort in dem Kontext ist gut oder ist richtig, denn das Wort Hund, wir denken so an, in Deutschland entscheiden sich einige für Hunde anstatt für Familie, ja. Also Hunde sind was ganz, ganz, ganz Besonderes in Deutschland. Einige lieben Hunde mehr als Kinder. Es gibt sogar Friseure für Hunde. Es gibt sogar Designerläden für Hunde. Das muss man sich mal reinziehen. Also das ist nicht so, ja, du Hund, oh ja, klar. Wenn ich mir meinen Hund anschaue, yo, der sieht besser aus als ich. Der ist öfter gewaschen als ich. Und der benimmt sich auch besser als ich. Das ist nicht so ganz die Art und Weise, was das Wort Hund in der damaligen Welt, in dieser Gegend, in den Leuten auswirkte. Hund war die übliche Beleidigung für Heiden. Das war gängig. Das sind Hunde. Und Hunde waren eher Streuner. Also nichts gepflegtes, schönes, nichts mit bester Freund des Menschen oder bester Begleiter, was weiß ich. Ich habe keinen Hund. Ich habe da auch nicht so die emotionalen Bindungen. Aber das, was so unglaublich krass hier wirkt, wie eine Beleidigung, da müssen wir achtsam sein. Jesus ist weit davon entfernt,
diese Frau zu beleidigen. Denn später wird ja Jesus seinen Jüngern, was er jetzt hier schon vorzeichnet, wird er ihnen ja sagen, nachdem er auferstanden ist, Leute, bitte geht in die ganze Welt zu den damaligen Hunden. Geht in die ganze Welt und erzählt ihnen von meiner Liebe. Es ist nicht so, dass Jesus ein Rassist wäre und sagen würde, die anderen Nationen, das kannst du alles vergessen, das kannst du in der Pfeife rauchen, sondern die ganze Welt soll davon hören. Denn das, was ich tue, die Beziehung wiederherstellen zwischen Vater und Mensch, ist nicht nur für Juden da, sondern für die ganze Welt. Also Jesus hat da nichts per se dagegen. Wir müssen auch hier wieder einen Fullstop machen, den leider wir in unserer deutschen Übersetzung nicht entdecken, außer in einigen Anmerkungen. Jesus benutzt ein ungewöhnliches Wort zu der Zeit, wenn er mit Heiden spricht. Er sagt nicht Hund, sondern Hündchen. Das ist ein Unterschied. Denn durchaus gab es auch kleine Hunde als Hausgenossen, sag ich mal, zu führen. Das gab es durchaus, nicht so vielleicht verbreitet wie hier und nicht so modern und so weiter und so fort. Aber er bringt hier einen Ausdruck, der nicht üblich ist, wenn man mit Heiden spricht. Er sagt Hündchen, Welpe, könnte man auch sagen. Und Jesus bringt ein Bild hier rein, wenn er mit der Frau spricht, wenn er mit der Mutter spricht und spricht über die Versorgung der Kinder. Es ist nicht einfach ein eiskaltes, ich will mit dir nichts zu tun haben. Er macht hier in seinem Gleichnis etwas auf, was man nur mit seinem geistlichen Auge verstehen kann. Er bringt hier einen familiären Vergleich und gibt ihr die Möglichkeit anzuknüpfen an die Emotionen, die jemand erfährt, wenn es um die eigenen Kinder geht, oder? Wenn er sozusagen als Hausvater den Kindern zu essen gibt und sie kommt gerade als Mutter und möchte für ihr, witzigerweise sagt sie auch Töchterchen, auch eine Verniedlichungsform. Sie sagt nicht Tochter, sie sagt Töchterchen. Und das ist nicht einfach ein Abweisen, sondern Jesus präsentiert eine theologische Wahrheit, dass er zuerst zu Israel kommen soll und gibt ihr die Möglichkeit anzudocken in dem Bild, was er ihr präsentiert. Und wo wir, die meisten, sagen würden, Beleidigung, das geht gar nicht. Jesus, weißt du, dann will ich mit dir nichts zu tun haben, reagiert die Frau interessanterweise ganz anders. Nicht beleidigt. Und ich glaube, da ist sie uns allen eine ganze Menge voraus. Am geistlichen Scharfsinn und an geistlicher Klarheit. Sie ist nicht beleidigt, sondern sie ist bei ihrer Antwort voller Achtung und Zuversicht. In Vers 28 sagt sie, sie antwortete und spricht zu ihm, ja, ja, Herr, auch die Hündchen, wörtlich, essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Ja, Herr, auch die Hündchen essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Ich möchte ein Zitat vorlesen von dem Pastor Tim Keller, der dazu Folgendes schreibt. In unserer modernen westlichen Kultur kennen wir diese Art, für sein Anliegen einzutreten, nicht. Wir pochen immer gleich auf unsere Rechte. Die einzige Art zu kämpfen, die wir kennen, besteht darin, unsere Rechte einzufordern, auf unsere Taten hinzuweisen und zu sagen, das steht mir zu. Genau das tut diese Frau nicht. Sie ist hartnäckig, ohne auf ihre Rechte zu pochen. Etwas, das uns weitgehend fremd ist. Sie sagt nicht, Herr, gib mir, was ich verdient habe, weil ich so gut bin, sondern sie sagt, gib mir, was ich nicht verdiene, weil du gut bist und ich brauche es jetzt. Sie erkennt ihre Stellung. Sie erkennt ihre Bedürftigkeit. Sie verschweigt ihre Bedürftigkeit nicht. Sie bekennt auch ihre eigentlich ursprüngliche Unwürdigkeit, Gott zu nahen. Sie bestätigt damit ihre natürliche Gottesferne. Und ihre Bitten basieren allein auf dem, was Jesus gesagt hat. Sie nimmt Jesus beim Wort und gibt ihm Antwort auf das, was er gesagt hat. Und sie vertraut in ihrem Reden auf Gottes Erbarmen. Und wir werden gleich, Frechheit, das geht gar nicht, dann brauche ich dich gar nicht. Oder, hallo, weißt du, Jesus, mit wem du es zu tun hast? Hast du eigentlich eine Ahnung, wer ich bin? Was fällt dir ein? Nein, sie erkennt, eigentlich, in Gottes Augen, ich kann nichts vortragen. Ich erkenne, dass ich so viele Kilometer weit weg bin von dem, was heilig ist. Aber Jesus, ich brauche deine Hilfe, nicht weil ich würdig bin, sondern weil du gut bist. Bleibe ich dran und ich nehme ernst, was du sagst. Vers 29 und 30. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Diese Frau hat in Jesus etwas erkannt. Bitte beachtet das. Diese Frau hat in Jesus außerhalb der Grenzen Israels hat etwas erkannt, was bis hierhin noch niemand im Markus-Evangelium erkannt hat. Und Paulus wird es einige Jahre später so beschreiben in Römer 1, Vers 16. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung oder zum Heil jedem Glaubenden. Jetzt passt auf, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Jesus hat gesagt, zuerst müssen die Kinder gesättigt werden. Und sie sieht Jesus, ja, das ist dein Auftrag, du bist der Messias Israel, du bist der versprochene Retter Israels, aber du sagst zuerst. Und sie sieht, deine Liebe ist so groß, dass du hier nicht Stopp machst. Versteht ihr? Dass sie sagt, du hast zuerst gesagt, aber du hast doch noch viel mehr, Jesus. Du kannst doch noch viel, viel mehr geben. Ich klage dich nicht an, dass du das auserwählte Volk Gottes zuerst im Blick hast. Aber du hast zuerst gesagt. Und danach komme ich. Danach komme ich. Oder Jesus. Das ist die Haltung, die wir im Gebet annehmen sollten. Herr, wir beugen uns deinem Willen. Wir erkennen deine Souveränität und deine Weisheit, auch wenn wir sie nicht verstehen. Aber wir bitten um dein Erbarmen aufgrund deiner Gnade und nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit. Das ist Gebet, was Erhörung findet. Die Frau hat erkannt, dass die Liebe Jesu weiterreicht. Ich möchte dich bitten, traue dich vor Jesus niederzufallen. Vorher werden wir ihm nicht begegnen. Der Bibelausleger William Barclay sagte, Jesus hatte sie lieb, weil er hier einem Glauben begegnete, der sich mit einem Nein als Antwort nicht zufrieden gab. Diese vom Unglück heimgesuchte Frau, die eine kranke Tochter hatte, ließ sich nicht unterkriegen und antwortete ihm mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ihr Glaube hatte die Probe bestanden, ihr Glaube war echt und so wurde ihr Gebet erhört. So ganz unerwartet, wie sie sich ihm nähert und wie Jesus sich ihr irgendwie für uns ganz eigenartig nähert mit einer Brise Distanz und Abwarten. Und das Ganze wird getoppt. Und da gehen wir, keine Angst, das geht jetzt nicht in dem gleichen Tempo. Wir gehen jetzt in die Verse 31 bis 37. Und da habe ich zwei Hinweise. Und er verließ, Jesus verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa mitten in das Zehnstädtegebiet. Also immer noch in dem heidnischen Gebiet. Interessanterweise, lasst mich das noch sagen, dieses Gebiet war ursprünglich in der Verteilung des Landes Israels, gehörte das noch zu Israel. Also es ist ganz interessant, was Josua und Co. bei der Landeroberung nicht hingekriegt haben. Das bringt Jesus durch seine Liebe zustande, dass er sein Volk wieder ein... Ist ganz interessant, aber das nur für die Cracks unter uns, die das interessiert. Wo waren wir? Vers 32. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, He Vater, das ist, werde geöffnet. Und gleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst. Und er redete richtig und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Je mehr es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Klingeling, 1. Mose, Gott hat alles sehr gut gemacht. Wir sehen hier Gott in Aktion, wie er seine einzige Schöpfung wiederherstellt. Es ist Wahnsinn, was hier drin steckt. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Was passiert hier? Merkt ihr, wie unterschiedlich Jesus hier handelt? Wie krass unterschiedlich er den Menschen begegnet? Eben gerade hatten wir eine Situation, wo Jesus fast unerträglich abweisend mit dieser Frau im Gespräch ist. Und hier ist er voller Empathie, nimmt diese Person raus aus der Volksmenge in ein Vier-Augen-Gespräch und macht dann so, also er ist ihm so nahe, für mich gefühlt zu nahe, mit Fingern in den Ohren und dann ich bin froh, dass das Neue Testament sagt, wenn die Ältesten für Kranke beten, nicht das machen sollen, sondern dass es einfach reicht, Öl zu nehmen und Hand aufzulegen. Also das ist etwas, wo du denkst, das ist eklig. Das ist empathisch, das ist schon mega empathisch. Jesus hat bei der Frau, er ist zu der Tochter nicht gegangen, sondern hat aus der Entfernung gesagt, geheilt. Hier geht er, wie gerade gesagt, in den Körperkontakt. Was zeigt uns das? Jesus ist gerade bei den Heiden unterwegs. Und das ist so unterschiedlich. Pack Jesus in keine Box. Jesus ist immer individuell unterwegs. Jesus lässt sich nicht in unser Raster, in unser Schema von Heilung oder von Gebetserhörung packen. Geh nicht zu anderen hin und sag, ich habe Gott so erlebt, du musst jetzt auf diese gleiche Art und Weise Gott auch erfahren, wenn du 1, 2, 3 machst. Das funktioniert nicht. Jesus lässt sich nicht in unsere Erfahrung irgendwie hineinpressen, dass wir Jesus sagen, in welchem Tempo er jetzt Dinge machen soll. Jesus ist der Souverän, er steht über unseren Richtlinien. In allem steht Jesus über uns und er ist mega individuell. Und jetzt, wenn ihr mich fragt, Waldemar, warum hat Jesus bei der Frau ganz zu Anfang geschwiegen? Warum macht Jesus bei dem Taubstummen dafür so ein Theater? Wisst ihr, was meine Antwort ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Text studiert, vielleicht weißt du es. Ich weiß es nicht. Klar, es gäbe Ideen, aber am Ende muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum Jesus am Anfang bei der Frau schweigte. Interessant ist, dass Markus uns auch keine Idee gibt, warum. Er erklärt es nicht. Was sagt mir das? Ich begreife Jesus nicht in allen seinen Facetten. Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir Jesus dann mathematisch irgendwie berechnen können und in allen Dingen wie einen Automaten bedienen. Leute, so viele Dinge, die in meinem Leben, in der Begegnung mit Gott passiert, verstehe ich nicht. Und das ist okay. Es ist nicht schlimm. Jesus, ich weiß eins, was ich, wenn ich diesen Text lese, so unverständlich und unerwartet Jesus sich hier annähert. Jesus ist weise. Jesus ist treu. Jesus ist liebevoll, Jesus ist hilfsbereit und Jesus gibt anscheinend den Menschen das, was sie zu ihrer Zeit brauchen. Letztes. Markus bringt hier ein Wort mit hinein, indem er sagt, diese Person ist stumm. Und dieses griechische Wort finden wir nur noch einmal in der gesamten Bibel. Und das ist in Jesaja 35. Und das lese ich jetzt. Die Verse haben wir eben gerade in der Lesung schon mal gehört. Dort heißt es, sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Rache, okay, kurz abspeichern. Er selbst kommt und wird euch retten. Also Vergeltung, Rache und Rettung gleichzeitig. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Gott kommt. Gott kommt und wird die Stummen wieder jauchzen lassen. Und das ist so, als wenn Markus mit diesem Wort einen Link ins Alte Testament reinwirft und sagt, merkt ihr, wer hier am Werk ist? Es ist Gott persönlich. Und Jesus, als er für ihn, als er ihn segnet, als er ihn heilt, seufzt er. Er stöhnt, kann man sagen. Man kann sich fragen, Jesus, warum stöhnst du? Warum seufzt du? Jesus weiß, was diese Heilung ihn selber kosten wird. Denn er weiß, dass in Jesaja 35 nicht nur von der Befreiung die Rede ist, sondern dass auch von der Rache Gottes die Rede ist. Und du kannst Jesaja 35 nicht ohne Jesaja 53 lesen, wo es heißt, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um alle unsere Krankheit zu tragen und zerbrochen wird am Kreuz von Gott persönlich, um unsere Schuld zu tragen, damit wir geheilt werden können, damit uns vergeben werden kann und wir in den Segensbereich Gottes kommen können und Bürger des Königsreiches werden. Hier haben wir pures Evangelium, wenn Jesus auch nur ächzt und stöhnt. Das kostet Jesus was. Aber Jesus macht es gerne für uns. Amen. Amen.